Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir.
Geography Frontline.
Hallo zusammen, Frontliner, Episode 98 von Geography Frontline. Wie geht's euch heute alle zusammen? So, die Episode 98 beschäftigt sich heute nicht mit Ägypten. Das ist ein bisschen aufgeschoben, da werden wir nachher noch ganz kurz was zu sagen und hoffen, dass wir in den nächsten Episoden noch mehr Feedback dazu bekommen. Auch nicht über Detroit. Also der Decline, so der Verfall von Detroit setzt sich irgendwie hier auch in der Show fort. Ganz spannende Sache. Nein, wir reden heute über zwei andere Dinge. Und zwar über Panscherei und Plagiate. Letzten Samstag bin ich in der Stadt einkaufen gewesen. Beim Teegut musste ich auch noch was besorgen. Und da bin ich am Weinregal hängen geblieben. Normalerweise kaufe ich aus dem Supermarkt keinen Wein, aber wenn ihr mal so überlegt, hier in Mainz, ne, Mainzer Uni, bin ich am Arbeiten, also hier in Mainz sind die Winzer nur einen Steinwurf entfernt und es ist völlig egal, ob du ins Hinterland fährst oder und dann Rheinhessen Wein kaufst oder auch über den Rhein in den Rheingau fährst und da dann eben deinen Wein dir besorgst, direkt vom Winzer. Die Preise sind großartig und man kann direkt vom Erzeuger kaufen und ich finde es auch einfach netter, ja, als eine Flasche aus dem Regal im Supermarkt zu ziehen. Aber, ja, so, ich habe das doch gemacht. Und ich habe mir und, eigentlich mir, eine Flasche Rotwein mitgebracht. Pass auf. Western Cellars. Okay, ein Cabernet Sauvignon aus den USA. Kalifornischen Rotwein, Cabernet Sauvignon aus dem Jahr 2009. Mit einer Bottle Number, also abgefüllt und nummeriert. Die Nummer 61517, okay, gibt's schon ein paar davon, die verkauft werden. Hinten steht drauf, a soft, fruity, easy to drink red wine made from Cabernet Sauvignon grapes. Grown in the Central Valley of California, which runs parallel to the Pacific Ocean to the south of San Francisco. Ideal at room temperature on its own, okay, also einfach nur so. Or with pizza, pasta and meat dishes. Good. Bottled in the USA. Gut, naja. Warum habe ich den jetzt mitgebracht? Deswegen, weil ich an dem Preis eigentlich hängen geblieben bin. 1,99. Unglaublich, oder? Und ich habe mich echt über den Preis gewundert. Und ich finde, wundern, wenn man das mal so allgemein sagen kann, ist für Geografen beziehungsweise eine Geografin ja immer eine ziemlich gute Sache. Und daraus lassen sich dann ganz oft gute Fragen ableiten. Die Frage also, wie kann es sein, dass ich kalifornischen Rotwein in Deutschland für nur 1,99 Euro kaufen kann? Transport, Produktionskosten, Material und so weiter. Und dann muss noch eine Gewinnspanne dazu für den Hersteller und für den Verkäufer. Wie geht denn sowas? Ich habe mal im Netz nachgeschaut, wie teuer der Wein normalerweise ist. Also nicht, dass es jetzt so passiert, dass das vielleicht so ein Special Offer ist, also ein besonderes Sonderangebot und hier praktisch das Ganze so wirtschaftlich unrentabel verscheuert wird. Ist aber nicht so, also die Marke bekommt man in der Tat für 2 Euro, maximal 3,50 habe ich gesehen. Teurer habe ich ihn nie gefunden. Okay, also wie steht's denn um die Transportkosten? Der kommt aus Kalifornien, die Flasche inklusive Wein. Ich habe dazu dann ein bisschen nachrecherchiert und dachte, das eignet sich total gut, um daraus mal ein Thema für die Show zu machen heute. PDF-Dokumentation zur Containerschifffahrt und Globalisierung habe ich gefunden. Alles andere als Containerschifffahrt wäre zu teuer für Wein, ne? Den zu transportieren per Luftfracht ist ja utopisch. Also er muss per Container auf dem Schiff hierher gekommen sein. Ich stecke euch den Link dazu in die Shownotes und wenn ihr mal auf Seite 16 von diesem PDF schaut, dann findet sich da ein ungefährer Richtwert, der für uns ganz interessant ist. Da heißt es nämlich, ich zitiere mal gerade den einen Satz, die Transportkosten einer Flasche Wein aus Chile betragen keine 10 Cent pro Flasche. Also gut, Chile ist nicht USA, zugegeben, aber mit dem Transport vom Pazifik via Container dürften wir dann nicht allzu weit auseinander liegen. Also grob, jetzt mal ganz konservativ geschätzt, nehmen wir mal 10 Cent für den Transport. Den Link dazu, wie gesagt, in die Shownotes. So. In dem PDF ist übrigens auch noch ein klassisches Beispiel abgezeichnet, das von der Jeans, den die Jeans geht, vom ja von der ersten Herstellung bis in den Laden. Das ist auf einigen Seiten ganz ausführlich dargestellt. Gut, aber wieder zum Wein. Also, einen Korken brauchen wir eigentlich noch für einen Wein, ne? Sofern es ein echter Naturkorken ist, also kein Granulat, sondern am Stück, der kostet ungefähr für Wein 30 Cent. Ich habe im letzten Jahr mal die Produktion von Weinkorken mir angeschaut, sowohl in Portugal als auch hier in der Weiterverarbeitung in Deutschland, war da in unterschiedlichen Korkproduktionswerken. Und wenn man jetzt einen Granulatkorken hat, dann wird das Ganze günstiger. Oder Kautschuk ist auch nicht so kostenintensiv. Da kommt man zum ungefähr zum Teil unter 10 Cent weg. Aber wir können auch hier mal so ganz konservativ nochmal 10 Cent für diesen Korken nehmen. Und dann müssten wir mal gucken, was überhaupt in der Flasche drin ist. Also ich entkorke mal, ja. Wenn ich das hier irgendwie hinkriege. Ich hoffe, ich werde die Show einigermaßen gut zu Ende bringen können. So, plopp beim ersten Öffnen, tut er nicht. Mhm. Ja, riecht interessant. Das ist in der Tat Kautschuk, okay. Also Kautschukkorken, also müssten wir mal 10 Cent jetzt nehmen für den Korken. Ich glaube, ich gieße mir auch gleich mal einen Schluck ein. Riecht gar nicht so schlecht. Lassen wir mal stehen. Guter Wein, um Gottes Willen. Also Wein muss ja generell atmen. Das lassen wir mal ihn auch tun. Also gut, wir haben jetzt festgestellt, empirische Erhebung, es ist ein Kautschuk-Korken, also 10 Cent. Korkenversand in großer Stückzahl. Den Link dazu stecke ich euch auch in die Shownotes. Da seht ihr so ein paar Preise, wenn ihr mal vielleicht so 1000 Korken kaufen wollt. Dann seht ihr, wie teuer das Ganze ist. Weinetiketten braucht man dann auch noch. Da braucht man ja Papier und Druck. Ich denke, das ist so eine Massenproduktion und die Papierstücke sind so klein, dass es kaum ins Gewicht fällt. Ich würde von mir aus können wir einen Cent mal rechnen, ja, irgendwie, wenn wir großzügig sind. So, und die Flasche habe ich dann auch noch versucht zu recherchieren. Das ist gar nicht so einfach, weil alle Großhändler immer nur sagen, dass Preise nur auf Anfrage rausgegeben werden. Und so viel Zeit hatte ich jetzt nicht mehr, so eine fiktive Anfrage eines Großhändlers zu starten. Gut, einen Anbieter für Weinflaschen habe ich aber immerhin gefunden, der sich eher so an Winzer richtet, die nicht Massenproduktion fertigen, sondern naja, so kleine Winzer halt, wie zum Beispiel eben so einen im Rheingau oder in Rheinhessen. Und selbst da gibt's aber eine Weinflasche für 24 Cent, wenn man ungefähr 1000 Stück abnimmt. Und naja gut, also könnten wir mal ganz, ganz konservativ 20 Cent für die Flasche rechnen, wenn man jetzt noch bedenkt, dass es natürlich einen Großhändlerrabatt noch gibt oder Großhandelsrabatt und 1000 Stück dabei natürlich ein Witz sind. Ja, wir haben ja hier auch, was haben wir für eine Flasche, was hatte ich gesagt, 61.517. Na gut, da reden wir über andere Margen und andere Stückzahlen. So, für den Verschluss würde ich auch noch vielleicht einen Cent draufpacken, ähnlich wie fürs Etikett. Und damit wären wir dann beim Transport 10 Cent, Flasche 20 Cent, Verschluss 10 Cent, Versiegelung, Etikett jeweils 42 Cent. Okay, wie gesagt, konservativ, kann auch noch gerne ein bisschen weniger sein. So, dann fehlt natürlich noch die Produktion vor Ort, ne? Also die Kosten für die Weinherstellung. Bisher haben wir ja überhaupt noch nicht das Gesöff in die Flasche reinbekommen. Also nicht nur die Weinlese gehört damit dazu, sondern auch ein Bereich, ja, so Bereiche wie Keltern oder die Lagerung. Natürlich, die Lagerung verursacht natürlich auch Kosten. Dazu habe ich eine klasse Quelle gefunden. Eine PowerPoint-Präsentation von Rall und Stahl, zwei Professoren, die in dem Jahr 2007 ein Seminar gegeben haben, strategische Entscheidungen für Unternehmen. Und da ist dann eine Einheit zur Weinindustrie und zur Weinproduktion. Und da wird einiges in dem PDF aufgelistet. Das kriegt ihr natürlich auch in die Shownotes, könnt ihr mal reinschauen. Kosten für das Anbauland. Parameter des Herstellungsprozesses, Abfüllung und so weiter. Auf der fünften Folie wird dann zwischen traditionellen Weinbauländern wie so Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und neueren Gebieten wie USA unterschieden. Und da heißt es, ich lese mal vor, in der Weinbergbearbeitung unterscheidet sich die in Europa noch vorherrschende traditionelle Methode mit relativ viel Handarbeit vom industriellen Weinbau in den neuen Anbauländern, der rein maschinell ist. Bei ersterem, also hier bei uns, gehen die Winzer von einem notwendigen Minimalertrag pro Kilo Trauben von 0,7 Euro, also 70 Cent aus. Bei industriellem Weinbau ist die Hälfte bereits kostendeckend. Also der notwendige Minimalbetrag, damit das Ganze sich rechnet. Und von dem würde ich bei einer 1,99 Flasche jetzt einfach mal ausgehen. Der liegt im industriellen Weinbau bei gerade mal 35 Cent pro Kilogramm Trauben. Und außerdem gibt es noch eine Information, die wichtig ist für uns, nämlich wie viel das überhaupt ist, ein Kilo Trauben. Und da heißt es, ein Kilogramm Trauben ergibt circa eine 0,75 Liter Flasche. Und damit kommen wir dann auf einen Endpreis, wenn wir jetzt noch die anderen 42 Cent dazu rechnen, auf einen Endpreis von ungefähr 87 Cent. Von der Herstellung in den USA, in Kalifornien, bis ins Teegutregal. Das ist irgendwie ziemlich erschreckend, oder? Dieser 1,99 € Wein produziert also immer noch 1,12 € Gewinn. Oder anders gesagt, über 128%.
Always carry me home. Lee Alexander, der Song Mayhaw Wine aus dem Album Mayhaw Vaudeville. Aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mivio.com. Den iTunes-Link zum Album stecke ich euch auch in die Shownotes. Und der Wein, ist nicht wirklich ganz so gut, aber er schmeckt. Nehme ich nochmal einen großen Schluck, bevor wir das nächste Thema beginnen. Was für eine schöne Steilvorlage für die vorlesungsfreie Zeit, Frontliner. Hausarbeiten müssen geschrieben werden, Projektberichte abgegeben. Wisst ihr, wovon ich rede? Der Methodik-Jingle hat es ja schon angekündigt, dass wir jetzt ein wenig über geografische Arbeiten sprechen und weniger diskutieren. Ja, obwohl, in letzter Zeit scheint es ja, als könnten gewisse Regeln wissenschaftlichen Arbeitens doch unterschiedlich ausgelegt werden. Ein fiktives Beispiel dazu. Ich habe einen Studenten, der eine Arbeit abgegeben hat, eine Hausarbeit. Und bei der Durchsicht fällt mir dann sofort auf, dass die Quellen gut angegeben sind. Auch sprachlich ist das Ganze ziemlich lesenswert. Fand ich klasse. Und dann stolper ich über eine Stelle, die mich ein bisschen stutzig macht. Ich schreibe mal Q daneben auf die Seite an den Rand der Arbeit, was so viel bedeutet wie, hier hätte ich gerne eine Quelle als Beleg für die gemachte Aussage. Dann lese ich weiter und es passiert dann immer mal wieder, dass ich meine Qs mache, weil ich was vermisse an Quellen und ich als Dozent mit Hobby-Detektivgespür kopiere dann einfach mal die folgende Textstelle aus der Arbeit, die ich mir natürlich immer als PDF, Volltext-PDF schicken lasse, damit ich genau sowas machen kann. Und dann kopiere ich, ich lese mal vor, Zitat, das Land, das wie kein anderes den Pluralismus auf seine Fahnen geschrieben hat, eröffnet erst auf dieser einheitlichen, gemeinsamen Basis den Spielraum für die Entfaltung von Vielheit. Zitat Ende. Ich gebe den Text mal in Google ein und dann finde ich Folgendes raus. Ich lese, Zitat, das Land, das wie kein anderes den Pluralismus auf seine Fahnen geschrieben hat, eröffnet erst auf dieser einheitlichen gemeinsamen Basis den Spielraum für die Entfaltung von Vielheit. Zitat Ende. Genau derselbe Text. Aber nicht von meinem Studenten, denn der hat seine Arbeit noch nicht publiziert, sondern ja nur eine Hausarbeit abgegeben, sondern aus einem Zeitungsartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23.11.1997. Nicht so gut, Naja gut, dann ist mein Detektivsinn endgültig geweckt und ich recherchiere weiter und finde noch weitere Textstellen, die wesentlich länger sind. Alles abgeschrieben. Naja, und nicht mit einem Verweis auf irgendeine Zitation. Nix kenntlich gemacht. Ja, es gibt sogar Passagen, die ganz leicht abgeändert worden sind. Ich lese auch da mal euch einen Satz vor als Beispiel. Also, Zitat Anfang. Aus vielem eines. So lautete das Motto, unter dem vor rund 200 Jahren die amerikanischen Staaten zur Union zusammenfanden und dieses Motto ist programmatisch zu verstehen. Zitat Ende. Und das wird dann in der Hausarbeit des Studenten zu. Ich sage übrigens nicht Studierenden, weil es in der Tat sich um einen Mann handelt, also Studenten. Aus vielem eines heißt es da. So lautete das Motto, unter dem vor über 215 Jahren die amerikanischen Staaten zur Union zusammenfanden, ein Motto, das programmatisch zu verstehen ist. Also nicht und dieses Motto ist programmatisch zu verstehen, mit Komma abgetrennt, sondern neuer Satz, ein Motto, das programmatisch zu verstehen ist. Und wisst ihr was, Frontliner? Damit habe ich dann eigentlich das größere Problem. Denn es ist hier jetzt nicht so, dass der Student sagen könnte, er hat, naja, ich habe die Anführungszeichen vergessen von diesem direkten Zitat. Scheiße, auch die Quelle nicht angegeben. Auch scheiße. Naja, nee, der Text ist eigentlich so verändert, dass er bewusst übernommen und bewusst verändert sein muss. Klar, ja, ist für mich völlig eindeutig, wenn ich das lese. Und was mache ich in so einem Fall? Normalerweise schicke ich die markierten Stellen. Ja, ich markiere das alles der Arbeit samt den Ausdrucken, die ich im Internet gefunden habe, an unsere Rechtsabteilung der Uni. Und Plagiate sind ja kein Kavaliersdelikt und dann kann dem Studenten zum Beispiel die sofortige Exmatrikulation drohen. Dumm gelaufen. Aber will ich ihm davor nochmal eine Chance geben, diesen Fehler einzugestehen? Ja klar, okay. Ich bin ja ein netter Dozent. Ich bin ein netter Dozent, also zitiere ich ihn zu mir und frage, naja, so in der Art, naja, fällt Ihnen vielleicht noch was zu der Arbeit ein?
Hätten Sie vielleicht dazu noch was zu sagen? Die ist mir schon irgendwie speziell aufgefallen. Mal so ganz offen. Und dann hat er ja zumindest die Möglichkeit, seinen Fehler zuzugeben. Und ich kann mir immer noch überlegen, ob ich es dann melde oder ihn so zur Einsicht bringe. Wenn ich meine, dass das didaktisch irgendwie wertvoller wäre. Man soll aus seinen Fehlern ja auch lernen dürfen, ne? Und was sagt er zu mir? So, Zitat Anfang. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Zitat Ende. Naja, dazu brauche ich dann wohl nichts mehr zu sagen, oder? Die nicht kenntlich gemachten Zitate, die ich vorgelesen habe, stammen natürlich nicht von einem meiner Studenten, war ja eine fiktive Geschichte, sondern aus der Dissertation unseres aktuellen Verteidigungsministers. Und das ist jetzt kein Fake. Die zugehörigen Originaltextstellen aus dem genannten Artikel der FAZ, ja, stammen daher. Beides zu finden und nachzulesen auf der Webseite der Süddeutschen Zeitung. Das zitierte Statement, das ich eben noch vorgelesen hatte, diesen Einsatz, ist ein Auszug der Stellungnahme Gutenbergs, also unseres Verteidigungsministers, zum Vorwurf des Plagiats seiner Doktorarbeit, zu finden auf der Webseite der Zeit. Alle genannten Quellen findet ihr, wie immer, einzeln aufgelistet, feinsäuberlich, zitiert und bibliografiert in den Shownotes der heutigen Episode. Tja, anderes Thema. Quickvote. Eigentlich müsste ich jetzt eine Quickvote-Jingle spielen und keinen für Diskussionen, aber wir haben keinen. Also kurzer Einschub dazu, wer von euch ein bisschen musikalisch gut drauf ist und sich ein bisschen so mit dem Abmischen von Sound auskennt und ein bisschen sich verewigen will in der Show bei Frontline, der kann mir sehr gerne mal einen Jingle produzieren, so einen kleinen, so 7 Sekunden irgendwas für die Quickvote. Ja? Das finde ich klasse. Dann könnte ich das immer einspielen, wenn wir jede Woche hier unsere neue Frage stellen, beziehungsweise die alte von vorangegangener Episode auflösen. Gut, in der letzten Episode haben wir uns mit Ägypten beschäftigt und ja, der Wein wird besser, wenn man mehr trinkt davon zumindest. Also, wir haben uns mit Ägypten beschäftigt und Judith ist nach wie vor Ort und sammelt eifrig O-Töne. Das heißt, sie ist wieder da, denn sie kam ja zurück und hat uns dann gemailt, ist aber mittlerweile wieder nach Ägypten geflogen. Und ich habe kurz ein bisschen mit ihr E-Mail-Kontakt gehabt und wer von euch, das haben wir jetzt ausgemacht, wer von euch Fragen hat, was Spezielles zur Situation in Ägypten wissen möchte, der kann jetzt ganz exklusiv mir einfach eine Mail schicken an comment@geography.de und ich werde den Text mit euren Fragen dann einfach an Judith weiterleiten und wir bekommen in den nächsten Wochen, Episoden, unsere Antworten dazu. Ist doch ein klasse Angebot, wie ich finde, oder? Finde ich richtig gut, hat sie angeboten, das zu machen. Danke, Judith, dafür schon mal im Voraus. Also, die Quickvote von Episode 97 hat sich mit dem Thema beschäftigt und gefragt, Umbruch in Ägypten. Als Antwortmöglichkeiten hatten wir dann A, geografisch interessant, weil, und B, geografisch nicht interessant. Für die erste Antwort, also geografisch interessant, weil, haben sich 67% entschieden, 33% für Antwort 2. Allerdings hat niemand von euch geschrieben, was er dabei so interessant findet oder was sie dabei so interessant findet. Und naja, das war ja eigentlich der Plan. Ne? Nicht umsonst habt ihr die Möglichkeit, bei der Quickvote neben eurer One-Click-Meinung auch noch einen Kommentar zu hinterlassen. Macht das doch bitte, Frontliner. Denn es würde mich schon interessieren, was zum Beispiel in Ägypten für euch jetzt so spannend ist. Das gilt auch für die heutige Frage. Wir machen eine Quickvote zum Thema Wein. Ausgangspunkt ist für mich der Artikel aus der Welt Online, der titelt Deutsche sparen beim Weineinkauf vom 19.02.2011, passt also sehr gut zur ersten Thematik, die wir heute besprochen haben. Und da heißt es, ich zitiere mal kurz rein, Verbraucher geben weniger für Wein aus und greifen im Zweifel zu billigeren Marken. Ja, gerade bewiesen durch den Sprecher dieser Show. Die Ausgaben der Bürger für Wein sanken deshalb im vergangenen Jahr um 2,7%, während die konsumierte Menge weitgehend stabil blieb, wie das Deutsche Weininstitut DWI mitteilte. Den Link dazu stecke ich euch auch in die Shownotes. Und die Quickvote für Episode 98 von Geography Frontline lautet dementsprechend Weinkonsum, Globalisierung und ich. Ich kaufe A. beim Winzer. B. im Fachgeschäft. C. Ich kaufe im Supermarkt. D. ich kaufe gar keinen Wein. Oder E. eine andere Meinung. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, wie euer Handeln in diesem Kontext von Globalisierung, einem lokalen Markt und der Stärkung regionaler Anbieter, ja, wie das so aussieht. Heute kündige ich euch keine Tagung an, sondern was anderes. Der Praktikumsaufruf von letzter Woche ist übrigens ziemlich gut aufgenommen worden. Elias hatte dazu noch was auf unserer Facebook-Seite von Frontline gepostet. Er hat gepostet, Praktika über Frontline anzukündigen, finde ich eine klasse Idee. Thumbs up, mehr davon. Jo, dann sage ich, gebe ich das Ganze mal gleich an euch weiter und sag, wer von euch Praktika angekündigt haben möchte. Eins, das er gerade irgendwie so zur Hand hat und das ihm vor die in die Finger gekommen ist, kann mir einfach mal einen Link bzw. die entsprechenden Infos dazu zusenden. Einfach per Mail an comment@geography.de ist eine gute Sache. Und eine andere gute Sache ist eine Diskussion, die Steffen vor einiger Zeit ebenfalls auf Frontline und Facebook gestartet hat. Er schreibt dort, vielleicht kann man mal eine Linksammlung zum Thema frei zugänglicher GIS-Datensätze starten. Beginne mit der Map Library. Und hat ein Zitat angehängt, was die Map Library so ist und macht. The Map Library is a source of public domain basic map data concerning administrative boundaries in developing countries. The data is broken down into manageable chunks to make it easier to download for those with poor internet connections. Das finde ich ist mal einen Hinweis wert und die heutigen Ankündigungen. Also, den Link von Steffen stecke ich euch in die Shownotes. Aber wir sollten auch alle gemeinsam was dazu beitragen, ja? Daher findet ihr dann auch den direkten Link zum Diskussionsforum in den heutigen Shownotes auf Frontline und Facebook. Und dann können wir gemeinsam mal zusehen, dass wir uns damit auch mit dem Thema Praktika noch besser vernetzen. Und damit machen wir dann Schluss für heute. Detroits Aufschwung, ich hatte es schon gesagt, ist auch inhaltlich in der Show nicht wirklich spürbar, ist aber noch nicht vergessen. Mittlerweile haben wir schon 315 Follower auf Facebook und die Podcast-Abonnentenzahlen steigen auch weiter. Und Frontliner erzählt noch mehr Kommilitoninnen und Kommilitonen von Frontline, damit wir alle noch weiter zusammenhängen, uns noch weiter zusammen verknüpfen und zusammen sagen können, das Netzwerk sind wir.